Wir wollen beten. Herr Jesus, wir freuen uns an diesem herrlichen Sonntag. Und am schönsten ist, dass wir deine Liebe erkennen können. Obwohl wir aus ganz verschiedenen Plätzen und mit ganz verschiedenen Nöten und Problemen zusammenkommen. Aber du suchst uns und du willst aus unserem Leben etwas Neues machen. Willst uns beschenken und zeig uns, was wir dir geben dürfen. Und wie wir dir vertrauen können. In allen Krisen. Amen. Ich habe für heute Mittag ausgesucht aus dem 2. Timotheusbrief, 1. Kapitel, die ersten Verse, 2. Timotheus. Timotheus war ja auf der ersten Missionsreise zu Paulus gekommen, in Kleinasien, der heutigen Türkei, und war dann eine Nachwuchskraft. Und Paulus hat in den beiden Timotheusbriefen ganz praktische Anweisungen gegeben, wie der Timotheus in den Dienst hineinwächst. Timotheus war sehr scheu, war kränklich, war voller Angst auch, ob er alles recht macht. Und da macht ihm der Paulus Mut. Von Vers 3 bis Vers 7. Ich danke Gott, dem ich diene von meinen Vorfahren her mit reinem Gewissen, wenn ich ohne Unterlass deiner gedenke in meinem Gebet, Tag und Nacht. Immer so gut daran erinnert zu werden, wie Paulus ein Gebetsleben gehabt hat, das eigentlich nie aufgehört hat. Er war fortwährend im Gespräch mit seinem Herrn. Und wenn ich an deine Tränen denke, verlangt mich, dich zu sehen, damit ich mit Freude erfüllt werde. Denn ich erinnere mich an den ungefärbten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike. Ich bin aber gewiss auch in dir. Da fehlt ja der Vater. Der Vater war ungläubig. Es war eine Mischehe bei der Eunike. Von der Oma Lois hat er schon die Hingabe an Jesus geerbt. Das ist herrlich, wenn man durch die Generation vor uns hineingeführt wird in das reiche Erbe des Glaubens. Und jetzt kommt der Vers, um den mir es heute Mittag geht. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckst die Gabe Gottes, die in dir ist durch die Auflegung meiner Hände. Dieser Vers ist mir heute wichtig. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckst die Gabe Gottes, die in dir ist durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Welche Gaben haben Sie? Überlegt man sich ja immer wieder, wenn es drum geht, wir haben die Mädchen gerade gesungen, wir wollen Jesus wieder was geben, was könnte ich denn von meinen Gaben Jesus zurückgeben? Es hat bei vielen eine große Suche schon gegeben, wo liegen überhaupt meine Gaben? Was kann ich gut? Was hat mir der Herr anvertraut? Aha. Legt man sich, das sind ganz verschiedene Gaben, der eine dort, der andere hier. Mir ist aufgefallen, ich habe Gaben oft auch neidisch betrachtet. Also in der Schule, da waren andere immer, die haben die Preise weggetragen und ich war froh, wenn es am Ende noch gereicht hat. Aber zur Versetzung, und die also alles können, kluge Leute kann man beneiden und dann kann man die Sportlichen beneiden, die ganz groß wegkommen und immer auch hier vorne dran sind bei den Siegern. Man kann die bewundern, die hübsch sind, eine Gabe. Man kann die bewundern, die cool sind, die nicht dauernd aufgeregt, sondern in der großen Gelassenheit die Dinge entscheiden, die Eindruck machen, Persönlichkeiten, die führen. Also ehrlich, Hand aufs Herz, Wahrscheinlich habe ich mehr andere beneidet um ihre Gaben. Und habe mit Gott gehadert, warum hast du mir die Gabe nicht gegeben? Die andere haben, die können das alle viel besser. Das ist ja der Grund, warum viele auch gar keinen Mut haben, ihre Gaben wirklich einzusetzen und einzubringen, weil sie anderen können das ja sowieso viel besser. Also auch bei Christen gibt es viele Mikos und Unsicherheit und Scheu. Und was machen wir denn mit unseren Gaben? Welche Gaben habe ich denn? Jetzt muss ich Ihnen zuerst sagen, Ihre Gaben, die Sie von Geburt her haben, sind für Gott relativ unwichtig. Das müssen Sie zuerst verstehen. Denn wir denken immer, das sei so das Entscheidende, was hat mir Gott mitgegeben, was habe ich an Talenten, an Begabungen. Die natürlichen Begabungen sind für unseren Herrn relativ unwichtig. Nun, er wird sie auch gebrauchen können, aber sie sind relativ unwichtig, jedenfalls viel unwichtiger für ihn, als wir immer wieder meinen. Es steht eine schöne Geschichte im Alten Testament, wie der Prophet Samuel nach Bethlehem kommt mit einem ganz großen Auftrag. Er soll dort im Haus Isais unter den vielen jungen Männern einen zum König über Israel salben. War ein Auftrag, nachdem der Saul ja von Gott nicht mehr als König anerkannt wurde, soll er jetzt einen dieser jungen Männer nehmen. Und jetzt, der Samuel war ja ein Mann mit dem Geist Gottes erfüllt und er hatte auch ein gutes Urteil. Sie wissen auch, wie es ausging. Als der erste reinkam, das ist er, ein Kerl. Der hätte in jedem Basketballverein, hätte er die Körbe gemacht. Er war so ein Athlet und er muss strahlend gewesen sein und schön. Und Gott hat gesagt, nee, der ist nicht. Ja, was macht denn Gott? Das war wirklich ein toller. Die ganze Kette ging's durch. Das waren eins ums andere fabelhafte junge Männer. Äußerlich und innerlich, moralisch, körperlich, im Einsatz, in der Hingabe. Wenn der Samuel schon reinfiel, wie viel mehr werden wir an dieser Stelle immer wieder einer Täuschung unterliegen? Auch immer meinen, das ist einer, der sieht gut aus, der macht Eindruck, der kann das. Und Gott sagt, den habe ich nicht erwählt. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht das Herz an und das Herz können wir normalerweise nicht sehen. Steht auch noch dort. Erstes Sammelbuch, sieh nicht an sein Ansehen und seine stattliche Erscheinung. Achte nicht aufs Äußere. Für Gott sind die äußeren Gaben relativ unwichtig. Und das ist wichtig, weil wir ja an dieser Stelle unsere Minderwertigkeitsgefühle haben und vielleicht auch meinen, wir seien zurückgesetzt und wir seien benachteiligt. Für Gott ist das gar nicht wichtig. Und dann steht das schwere Wort drin, ich habe ihn verworfen, trotz seiner vielen Gaben. Wie war es denn bei den ersten Christen? Die sind ja für uns immer so die Modelle praktisch, Urchristengemeinde. Und da kann Paulus in dem Brief schreiben, sagt, guckt euch mal an, wer ist denn bei euch dabei? Nicht viel Weise, nicht viel geachtete, nicht viel geehrte Persönlichkeiten, so was töricht ist vor der Welt. Also wenn Sie so einen Brief gehört bekommen hätten, sagen, also in unserer Gemeinde, wir haben ganz repräsentative Figuren und wir sind stattliche Leute und wir machen eine Erscheinung. Und Paulus kann in der Korinther Gemeinde sagen, was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, auf dass er zu Schanden mache, was etwas ist. Was schwach ist vor der Welt, hat Gott erwählt. Das Niedrige, das Verachtete hat Gott erwählt. Ja, wie ist das jetzt mit den Gaben? Für Gott sind unsere natürlichen Gaben relativ unwichtig. Wir machen viel zu viel Geschrei darüber und meinen immer wieder, das sei entscheidend. Eine andere Stelle der Apostelgeschichte. Es wird einfach klarer durch die Bibel. Petrus und Johannes gingen zum Tempel und dort saß der Lahme an der Pforte und bettelt. Und Petrus und Johannes sagen, steh auf, ich habe kein Gold und Silber, steh auf und er heilt ihn. Und dann gibt's ja einen Tumult und es kommt dazu, dass Petrus und Johannes predigen, von Jesus Zeugnis geben. Und die Menschen strömen in Massen zusammen und ihr erstes Aha-Erlebnis waren, es waren ja ungelehrte Leute. Ach, das ist alles. Die Männekinder. Nichts, was an Gaben irgendwo Eindruck gemacht hat. Sie sahen, dass es einfache und ungelehrte Leute waren. Deshalb möchte ich Sie bitten, dass Sie gar nie mit den großen Gaben rechnen und meinen, mit denen man etwa der gottlosen Welt imponieren können. Das hat Jesus nie so gemacht. Unser Herr hat das nie gebraucht. Er hat das sogar ganz, ganz so demonstriert, ganz schwache Leute genommen und Leute, die der Welt nichts bedeuten. Ich denke auch nicht, dass es sehr hilfreich ist, wenn wir jetzt irgendwo einen Sportler holen und in einer Versammlung reden lassen. Wenn er Christ ist, dann darf er ein Zeugnis geben, aber bloß, dass wir sagen, wir schmücken unsere Versammlung mit ein paar Leuten, damit das größer aussieht und damit wir der Welt imponieren, das ist nicht sinnvoll. Jetzt kommt nächster Punkt. Was ist eigentlich die Gabe, von der dann Paulus redet? Da steht er nämlich, erwecke die Gabe Gottes, die in dir ist. Er schreibt das ja in Einzahl, eine Gabe, die er hat. Ja, welche Gabe ist denn das? Müssen wir uns darüber überlegen, was ist denn hier gemeint? Paulus sorgt sich um diesen jungen Timotheus, der so viel Angst hat, der auch sehr krank war. Und wie kann er denn überhaupt da wirken? Er sagt, in deinem Leben gibt's einen großen Schatz. Das ist das, was deine Oma dir mitgegeben hat, eine betende Großmutter, ganz ehrlich. Ob der junge Mann das immer so denkt, junge Menschen meinen ja manchmal, mit uns beginnt die Kirchengeschichte und mit uns geht alles erst richtig, das Reich Gottes los, wenn wir mal anfangen. Paulus sagt, pass mal auf, das war ganz wichtig, was die Oma dir mitgegeben hat. Da liegen Spuren in deinem Leben. Bevor du geboren wurdest, war da jemand, der für dich gebetet hat. Und die hat dir so viel mitgegeben. Und deine Mutter. Aber jetzt kommt das andere noch mit der Gabe. Gibt es eine Gabe? Ist die Gabe des Heiligen Geistes. Ja, wie kriegt man die Gabe des Heiligen Geistes? Ist es durch die Auflegung der Hände gegangen? Die Rituale sind ja in vielen Kirchen ganz arg wichtig. Und es gibt dann immer wieder Leute, die großes Durcheinander stiften, weil sie sagen, jetzt müssen wir das auch wieder einführen, dass wir all die Rituale und die Formen und so weiter machen. Aber den Heiligen Geist kriegt man ja nicht durch ein Ritual, auch nicht durch Handauflegung. Ich kenne jedenfalls keine Stelle der Schrift, wo das drinstehen würde. Und hier wäre es ein Missverständnis, wenn man so deuten wollte. Man kriegt den Heiligen Geist wie denn? Wie Kinder um Brot bei ihrem Vater bitten. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Durch Gebet. Wie Kinder um Brot schreien. Vater, gib mir deinen Geist. Es ist immer wieder erschütternd, wie unsicher manche Christen sind, ob sie den Heiligen Geist haben. Und sie sind verwirrt. Und sie meinen, sie müssen irgendwas ganz Extremes erleben. Die Neugeburt meines Lebens fängt damit an, dass ich das Alte ablege meines Lebens in der Vergebung Jesu und mich ausstrecke und sage, Herr, komm in mein Leben. Der Heilige Geist bringt Christus in unser Leben. Dass Christus mächtig in unserem Leben wohnen kann. Schönste Kapitel vom Heiligen Geist. Da geht es gar nicht um irgendwas Ungewöhnliches. Römer 8. Wer den Geist Christi nicht hat, der ist kein Christ. Wir leben doch nicht mehr nach unserer Ich-Sucht, sagt der Paulus in Römer 8. Das meint er mit dem Wort Fleisch. Wir leben doch nicht mehr nach unserem Egoismus, sondern der Geist Jesu treibt uns jetzt. Der Geist, der Jesus erfüllt hat, der Geist des Dienens und der Liebe, dass das, was Jesus erfüllt hat, es wird ja erzählt, wie der Heilige Geist bei Jesus in der Taufe sichtbar über ihm schwebte, durch ein Symbol. Dieser Geist, der Jesus erfüllt hat, der ihn so geduldig und so voller Liebe machte, der Geist soll in uns leben und wohnen und soll das so machen. Ich habe mich so gefreut, im Bibellesezettel sind wir ja jetzt alle dran, auch wo es darum geht, wie wir Gott dienen in dieser Welt. Ja, wir sind mit beiden Füßen in der Welt, aber nicht so, dass wir uns heute, Römer 12, der Welt gleichstellen, sondern dass der Geist Gottes in uns wohnt. Und da ist die große Veränderung da. Im ersten Vers von diesem Römer 12 heißt es ja, dass wir unsere Leiber hergeben. Diese Leiber, mit denen wir so gern gesündigt haben, die uns auch so viel Probleme gemacht haben. Dieser Leib, der so bockig ist, den man oft mit seinem Temperament, mit Fleisch und Blut gar nicht richtig steuern kann. Wie so ein Gaul, der immer wieder durchgeht, den man nicht zähmen kann. Wenn dort der Geist Gottes drin wohnt, dann gibt das einen vernünftigen Gottesdienst. Es gibt natürlich einen unvernünftigen Gottesdienst, da kann man stundenlang Lieder singen und kann Marathon beten. Aber wenn der Körper nicht mitmacht und durch den Geist Gottes erfüllt wird, ist ein unvernünftiger Gottesdienst. Der Geist Gottes muss uns erfüllen. Und davon spricht Paulus zu dem Timotheus, du, die Gabe musst du erwecken. Den Geist Gottes musst du in deinem Leben jetzt entfalten lassen. Lass den wirken, mächtig wirken. Lass den lodern, lass den brennen. Die herrlichen Bilder, die Jesus gebraucht hat, wie der Weinstock die Früchte treibt, lass doch den Geist jetzt solche, den Heiligen Geist solche Frucht treiben. Und dieser Geist Gottes ist nicht ein Geist der Furcht, sondern ein gewisser Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ich freue mich, dass junge Leute an Pfingsten beim Pfingstjugendtreffen sind, aber da kommen sie nie dazu, die herrlichen Pfingstlieder zu singen. Die müssen wir mal im Gesangbuch nochmal durchgucken. Wir haben die schönsten Lieder über den Heiligen Geist im Gesangbuch. Der Geist Gottes, der uns erfüllt, der uns gewiss macht, der Geist der Stärke, der in unserem Christenleben die Stabilität schenkt. Komm, oh komm, du Geist des Lebens, du gewisser neuer Geist, heißt da ein Choral. Komm doch in mein Leben jetzt hinein und erfülle mich mit deiner Kraft. Die Lieder kann man auch betend lesen. Und das ist die ganze biblische Lehre zusammengefasst in ganz eindrücklichen Bildern und in ganz eindrücklichen Reimen. Der Geist macht uns gewiss zum Dienst in der Kraft und in der Liebe und in der Besonnenheit. Die Stelle, wenn es einer notieren will, wie man den Heiligen Geist kriegt, das ist Lukas 11, Vers 13, wie die Kinder ums Brot schreien. Der Vater im Himmel wird euch den Heiligen Geist geben. Wenn ihr ihn darum bittet, keiner bittet vergeblich, nichts ist nötig. Und dann die herrlichen Verheißungen, ich will Wasser gießen auf das Durstige. Das ist ja auch ein Bild, wo das gemeint ist, wie Gott in unser dürres Leben hinein seinen Geist gibt. Er selbst kommt durch seinen Geist und wohnt in uns. Und dann gibt er uns das neue Herz, Ezekiel 36. Ich will das alte fleischerne Herz aus euch wegnehmen, will meinen Geist in euch geben. Ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Es imponiert ja manchen Christen immer wieder am Anfang des Glaubens, Hans Brandenburg sprach immer von den Kinderkrankheiten des Glaubens, dass man in die Gesetzlichkeit fällt. Und junge Christen neigen manchmal dazu, rigoros zu sagen, aber man muss doch mit aller Kraft kämpfen. Du kannst so lang dich verkrampfen. Immer eindrucksvoll, wie die Juden an der Klagemauer beten, mit ganzem Körper und alles ganz toll. So beten wir gar nicht so hingebungsvoll. Und trotzdem erreicht man nicht das, was der Geist Gottes in aller Stille in uns wirkt. Das neue Herz, dass man mit Freuden die Gebote Gottes tut. Gib dem Geist Gottes Raum. Schmeiß die Sünde aus deinem Leben raus, den Dreck, der Heilige Geist wohnt nicht in einem Herzen der Sünde untertan. Lass ihn eintreten in dein Leben und dann kann er dich verändern. Die größte und wichtigste Gabe, die wir alle brauchen, ist der Geist. Der Heilige Geist, den muss man haben, wer den nicht hat, ist kein Christ. Du kannst ihn jetzt kriegen, er will dich jetzt erfüllen, will in deinem Leben wunderbar wirken. Christus will dich verändern. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Es ist ganz wichtig für den Dienst, den der Timotheus tut, dass diese Gabe bei ihm wirksam ist. Wir haben ja oft sicher in unseren Gruppen und Gemeinden nicht darauf geachtet. Jetzt merken wir, dass es vielleicht auch hier eine Gefahr ist, dass das muss ein ganz toller Mann sein. Natürlich, da gucken wir nach den Gaben. Und wenn jemand in einer Firma einen einstellt, guckt er auf die Gaben. Und die Gaben spielen immer eine Rolle. Wenn einer einen Freund sucht, dann guckt er, ob der die Gaben hat. Aber wenn wir Mitarbeiter suchen, wenn wir einem einen Hauskreis anvertrauen, wenn wir einen bitten, dass er in der Jugendarbeit mitmacht, noch einmal, sind die äußeren Gaben gar nicht so wichtig. Vor der einen Gabe, ob der Heilige Geist wirklich einen Menschen durchdringen kann. Ja, wir haben heute Kirchenwahlen, darf man ruhig daran erinnern. Das ist die Not unserer Volkskirche, dass sie das leugnet. Und dann ist noch dieser schreckliche Unfug, dass man zu allen, die ein Gehalt kriegt, sagt, das seien Geistliche. Quatsch. Geistliche sind Leute, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Das dürft ihr nie machen. Das haben die Katholiken angefangen, das ist ein uralter Brauch durch vielen Jahrhunderten, diesen Quatsch, dass man das Geistliche nennt. Sondern das war ja der Anfang der Erweckung bei Philipp Jakob Spener, dass er gesagt hat, was hat denn das für einen Sinn, wenn einer auf der Kanzel steht und predigt, und er kann viele Doktorgrade haben, aber er hat den Heiligen Geist nicht. Das ist alles nützlos. Und indem das Philipp Jakob Spener ausgesprochen hat, hat er eine Kirchenkritik geübt, die ihm natürlich bis heute viele nicht verziehen haben. Aber der Punkt, der muss sein. Darüber muss man reden in den Kirchengemeinderäten. Nicht, dass wir einen messen könnten, das können wir uns nicht erlauben. Aber wir können doch Fragen stellen, ob wir gemeinsam darum bitten, um die Ausrüstung. In allen Ämtern, in der Jugendarbeit, wo wir sind, Herr, gib mir deinen Geist. Ich brauche den, ohne deinen Geist ist alles wertlos. Lieber einer ganz ungelehrt, wie die ersten Apostel und gar keine große akademische Ausbildung, natürlich, aber getrieben von dem Heiligen Geist. So hat es ja Gott immer wieder gemacht. Dann war es einer, der 15 Jahre im Gefängnis saß, der Kesselflieger von Bedford, der John Bunyan, der so eine breite Wirkung verursacht hat, ein Buch geschrieben hat, zu den absoluten Bestsellern der Weltliteratur gehört. Ein ganz schlichter Mann, erfüllt vom Heiligen Geist. Als es bei der Urchristengemeinde darum ging, dass man Sozialarbeiter einstellt, da ging es damals um die Versorgung der Witwen. Es gab ja damals noch keine Rentengesetze und es gab kein Sozialamt und keine Versorgung. Die waren wirklich aufs Betteln angewiesen. Und in der Christengemeinde sagt man, das muss man doch irgendwo organisieren. Da muss man Suppenküchen machen und Wohnungsvermittlung und so weiter. Und da heißt, wenn wir da Leute suchen, haben wir nicht gesagt, da guckt man nach guten Verwaltungsbeamten. Sondern was heißt Leute voll des Heiligen Geistes. Auch für diese Dienste. Wenn in der Küche Leute arbeiten, die nicht den Heiligen Geist haben, brudeln sie da und dann schimpfen bloß, dann gibt's Streit. Man braucht für alle Dienste in der Gemeinde den Heiligen Geist. Sonst wird's nichts zur Ehre Gottes. Und es ist interessant, dass gerade dieser Stephanus der wirksamste Evangelist war. Darum ist er ja gesteinigt worden. Das war ja einer von diesen Sozialarbeitern. Und er ist gesteinigt worden, weil er so ein klares Jesuszeugnis hatte. Also eine Diakonie, Krankenpflege, Diakoniestation, ohne Zeugnis von Jesus. Ja, das ist schön, wenn das Rote Kreuz das macht. Aber dann haben wir Christen nichts anderes zu bieten. Sondern das, was wir tun können als Christen, ist, dass wir Menschen dienen im Heiligen Geist. Und da ist ein Wort nötig der Ermutigung und ein Liebesdienst, das die Kraft Christi uns treibt. Für alle unsere Dienste ist das nötig. Und nun geht es darum, nächster Punkt, dass Paulus sagt, entfalte oder erwecke die Gabe, die in dir ist. Ich würde es mal so übersetzen, entfalte diese Gabe. Jetzt lass du diese Gabe richtig wirken in deinem Leben. Jetzt, wie geht das? Das geht also nicht nach unseren natürlichen Einschätzungen. Es hat gar nichts damit zu tun, was wir von Geburt her sind. Normalerweise läuft das ja in der Kirchengemeinde immer so, dass wir an dem bleiben. Kommt ein Bankdirektor zum Glauben, sagt man, aha, prima, jetzt dürfen Sie Opfer zählen. Kommt ein Landschaftsgärtner zum Glauben, sagt man, jetzt dürfen Sie die Rosen auf dem Friedhof schneiden und so weiter. Und man kommt gar nicht drauf, dass Gott jedem Menschen neue Gaben gibt, über die natürlichen hinaus. Der Geist Gottes macht das ja möglich, dass er ungelehrte Leute zu großen Predigern macht, so war es bei den Aposteln. Dass er Wunder wirkte durch die Gabe des Geistes. Also neue Gaben gibt er. Paulus sagt, ich will euch geistliche Gaben mitteilen, wenn ich zu euch komme. Da ist noch was ganz Neues da. Und jetzt interessieren wir uns, was könnte denn da entfaltet werden? Ich habe in meinen 40 Jahren Gemeindedienst immer den Atem angehalten, was Gott aus ganz schlichten Menschen gemacht hat. Man kann einfach sagen, über dem Bibellesen sind die ganz toll gereift. Und die wurden auf einmal stabil und die konnten Hauskreise leiten und die waren sicher. Da waren Leute, denen hätte ich es nie zugetraut, die haben Krankenbesuche gemacht und haben Seelsorgedienste machen können. Ach, wie wir ganz am Anfang standen im Schwarzwald und die Jugendarbeit und meine Frau hat Mädchenkreis begonnen und dann erwartete sie das erste Kind, also es ging absolut nicht mehr in der Schwangerschaft, jetzt noch den Mädchenkreis halten. Wen kann man da holen? Wir sind die Gemeinde durchgehend in Landtag. Da gibt's niemand, der es machen kann. Und ich weiß, nachts, wir lagen noch wach und haben gesagt, du, und ich sag, meine Frau, ich denke auch gerade daran. Es war eine Frau, die hat über Jahre da oben die Jugendarbeit gemacht. Da hat man nur gesagt, warum sind wir nicht früher draufgekommen? Nein, da hat der Herr ihr Gaben geschenkt. Der Geist Gottes, der kann lebendig machen. Der ist so gewaltig und groß. Das ist nicht eine Frage der Ausbildung. Ausbildung ist gut, ich freue mich. Und ich würde noch mal gern auch hier in die Bibelschule gehen und noch viel Neues lernen. Wir müssen immer neu in der Bibel lernen. Ausbildung ist gut, aber die Gaben hängen nicht nur von der Ausbildung ab. Aber sie können manches wieder fördern. Das ist wichtig. Sie müssen aus der Fülle des Geistes Gottes kommen. Erwecke die Gabe, die in dir ist. Lass die richtig jetzt einmal sich auswirken in dir. Und dann ist gut, dass der Paulus ja das beschrieben hat. Was ist denn der Geist? Was tut er denn? In manchen Gruppen meint man, das Wichtigste sei, dass er mit unverständlichen Lauten lalle. Nein, glaube ich gar nicht. Weiß auch nicht, was das dann bedeutet. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Ganz schlimme Streithammel können, wenn sie die Gabe des Geistes erwecken, wunderbare Friedensmenschen werden. Liebe, Freude, Friede, Geduld, ach, da bin ich noch im Lernprozess ganz am Anfang, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, und die Keuschheit, ihr junge Männer. Die schaffst du nicht mit verbissenem Kampf. Die will der Heilige Geist wirken. Und jetzt ist wichtig, dass wir immer dran denken, der Heilige Geist ist ja ganz eng, so wird es in der Bibel immer wieder gezeigt, ans Wort Gottes gebunden. Das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. Welches heißt Epheser 6? Das Schwert des Geistes, wo der Geist zuschlagen kann, wirken kann, Bibel lesen, lass den Geist wirken und der Herr wird dich dir ein keusches Herz und keusche Gedanken geben. Vielleicht gibt es noch ein paar junge Leute, wissen heute schon gar nicht mehr, was keusch heißt, weil es gar nicht mehr in unserem Wortsinn vorkommt. Der Reinheit der Gedanken auf sexuellem Gebiet. Und jetzt können wir alle Geschichten erzählen. Und wenn wir das einmal studieren, wie das war bei Leuten, wie sie die Gaben entfaltet haben, ganz wunderbar, was da möglich war. Und das ist wichtig, weil wir das nie einschätzen können, wie plötzlich Leute begabt werden, wenn das nötig ist. Man muss Leute auch berufen und sagen, mach du etwas. Auf der anderen Seite müsst ihr auch wissen, dass natürlich oft auch viele Christen versagt haben, die Gaben richtig einzuschätzen. Und mir macht das immer eine diebische Freude, auch bei den Missionskomitees zu sagen, die haben jetzt sogar ganz neue psychologische Untersuchungsmethoden entwickelt, um ganz genau rauszukriegen, ob die Kandidaten geeignet sind. Das ist alles immer falsch. Bei den Missionen war ja immer auch so eine große Angst, wenn man junge Leute ohne Ausbildung rauslässt. Und wie unser Gerhard Bräuning angefangen hat, junge Leute nach dem Abitur so aufs Missionsfeld zu lassen, er hat immer, er fragt nur eins, manche nehmen ihm das übel, stehst du ganz fest in der Jesusverbindung? Und das macht er unter vier Augen. Gibt's nichts, was zwischen dir und Jesus steht. Wir haben nur beste Erfahrungen mit den jungen Leuten gemacht. Ein junger Mann war ein Jahr lang in Afghanistan, in Jalalabad. Was wir alles gemacht haben, ohne präparieren. Der Geist Gottes wird ihn fähig machen, in diesen Aufgaben zu stehen. Und die vielen Coworkers, die da draußen sind, das ist wunderbar. Und wie ich das gute Urteil höre, wie die sich einfinden in einer Feinfühligkeit. Bis jetzt vor ein paar Tagen waren da noch ein paar in Bethlehem, mitten in der Schusslinie, wo da zwischen Gilo und Beit Shalat die Schüsse gegangen sind im House of Hope. Und immer wenn man ihn angerufen hat, nein, wir haben keine Angst, nicht den Geist der Furcht. Wo Jesus ist und das Herz festmacht, 20 Jahre, 18 Jahre und dienen dem Herrn, ein ganzes Jahr ohne Heimweh. Vielleicht in der Stille reden nicht drüber. Bei den Missionen war es ja immer wieder so, dass sie Leute abgelehnt haben. Ihr kennt doch die Geschichte von der Gladys Elwert. 1,52 Meter ist auch nicht die imponierende Figur und 45 Kilo schwer, das war ein Leichtgewicht. Und dann hat sie sich auch noch so unmöglich angezogen. Also wenn sie sich wenigstens vernünftig angezogen hätte, das war ja abstoßend. Aber der Herr hat sie gebraucht. Und wer hat denn so viel an den Kindern gewirkt, wie diese Frau, wenn der Geist Jesu in ihr lebte? Jesus war in ihr drin, weiter gar nichts. Und ich sage immer so gern, der Kenneth Pike ist bei der China-Inland-Mission abgelehnt worden, weil er absolut keine Sprachkenntnisse hätte und auch nicht begabt wäre für die Sprachen, auch durch eine Nervenschwäche. Das ist ausgerechnet der Mann, der das Institut für Linguistik gegründet hat bei den Wycliffe. Das extremste Beispiel. William Carey, der große Schuhflicker, der große Missionar in seiner Kirche hat, der hat geschrien, setzen Sie sich hin, Sie sind ein unverbesserlicher Enthusiast. Die haben es gar nicht begriffen. Und der Geist Jesu hat einen Schuhflicker brauchbar gemacht. Ich erzähle doch das bloß, um dir Mut zu machen. Entfalte die Gabe, die in dir ist. Keiner kann sagen, die und die Sache, aber probier's doch irgendwo, wo der Herr dich braucht. Den Ruheständler Hugo Honegger mit seiner Krebskrankheit, der dann 10 Jahre für uns nach Nairobi ging und so wahnsinnig viel gewirkt hat. Was ist das? Mit einer Gabe ohnegleichen, mit einer Ruhe und Gelassenheit und hat die Gemeinde Jesu gestärkt. Wir sollten vielmehr damit rechnen, dass dieser Geist Jesu mächtig in dir wirken will. Du darfst Aufgaben annehmen, wo du sagst, das traue ich mir gar nicht zu. Natürlich traust du dir das nicht zu. Hoffentlich nicht. Das ist ja in einer Gemeinde auch schlimm. Da gibt es auch Leute, die trauen sich zu, Predigten zu halten und die drängen sich danach. Die lässt man lieber unten sitzen, sagt, bitte nicht. Und manche, die trauen sich zu, beten zu können, man muss ganz schnell Amen sagen, weil es nicht mehr aufhört. Die haben nicht die Gabe. In der Gemeinde gibt es auch falsche Berufungen. Und deshalb ist so wichtig, dass wir echt suchen, wo kommt Echtes hervor. Die anderen sagen, du gibst jetzt ein Zeugnis. Du bist jetzt dran. Ganz draußen im Busch einmal in Surinam, bei so einer Gemeinde, ich vergesse das nicht, da waren wir so eindrücklich geworden. Und da haben die einen Gottesdienst gemacht, wie wir gekommen sind. Und dann sagt plötzlich der Gemeindeälteste einem jungen Mann, jetzt gibst du ein Zeugnis. Und der zittert richtig, sagt, ich habe es doch noch nie gemacht. Und er legt die Hand auf die Schulter und sagt, aber jetzt bist du dran, jetzt sagst du es. Ein wunderbares Jesuszeugnis gegeben. Es ist herrlich, wenn wir es mit Zittern tun. Und nicht in dieser falschen, ja, ich kann das, ich mach da hin und schmeiß das und so, ich bin der große Könner. Wenn es aus dem Geist kommt, echt. Die Hedwig von Riedern, das schöne Lied gegeben hat, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl, die war sehr verwundet, als ihr Vater starb. Als die Nachricht kam, sie war auf der Reise in München im Hotel und da kam ein Telegramm, Vater ist tot. Der Vater ist tot, Vater ist tot. Mein Vater ist tot. Und dann brach alles zusammen. Eine ganz harmonische Familie. Und dann ist noch ihr Landsitz abgebrannt. Dann war sie so typisch, wie es geht, wenn einer allein sein durchs Leben geht. Sie war verwundet und kam nach Berlin. Und da war ein Seelsorger, der Graf Pückler. Und er hat gesagt, Sie machen Kinder Sonntagsschule. Im Keller vom Haus vom Graf Bernstorff. Ich kann doch mit Berliner Jungs nicht umgehen, bin doch Frau. Damals haben wir Fräulein gesagt. Was soll ich da können? Und sie hat später gesagt, ich habe mich aus meiner Verkapselung lösen müssen. Und wie die Jugendarbeit machte. Und dann hat sie Krankenbesuche gemacht, auch mit Zittern. Und dann hat sie auf einmal gemerkt, da gibt's ja gar keine Bibelstunden für die Krankenpfleger. Und dann kam sie auf die geniale Idee, dass man für die Polizisten in Berlin eine Bibelstunde einrichten muss. Sie hat sie begonnen. Und weil sie keine Räume hatte, hat sie keine nicht gebaut, sondern sie hat in der Molkerei Bolle sich einen Raum geben lassen. Und da hat sie Polizisten eingeladen und eine segensreiche Arbeit begonnen. Und da ist jemand gewachsen mit der Gabe des Geistes Gottes. Es geht nie um unseren Ruhm, sondern wo der Geist Gottes mächtig wirkt, wo seine Ströme fließen, da wird etwas lebendig und etwas aktiv. Und wie Hatzenthaler durch Berlin durchkam, sagt er, was sind das für mütterliche Gestalten für Männer? Solche Frauen können Männern Geistliches geben. Diese Bahnbrecher hat er sie genannt, die durchbrechen und etwas Neues machen. Ich wollte euch Mut machen, dass ihr die Gabe, die in euch ist, zunächst, dass ihr die Gabe habt, dass ihr sie erweckt und dass ihr sie wirken lasst, aber nun, dass ihr auch in eurem Leben diese Talente entfaltet. Jesus hat das Bild in dem Gleichnis genommen vom Talent. Und bei jungen Leuten habe ich es auch erlebt. Ich denke an einen ganz genial begabten jungen Mann in unserem Bibelkreis, als ich dem mal sagte, du hast ein ganz tolles Talent. Da ist der rot geworden, da brauchst du nicht rot werden. Ein Talent heißt, das ist ja nur geborgt. Das ist eine Leihgabe Gottes. Das ist nicht deine Leistung. Ein Talent, das ist nicht verdient. Das ist eine Gabe, ein anvertrautes Pfund. So kann man das ja übersetzen. Die anvertrauten Pfunde. Und Gott würde dich einmal fragen, was machst du mit dem Pfund? Und jetzt kommen auch unsere natürlichen Gaben plötzlich wieder zur Geltung. Was machst du mit deinem gesunden Körper? Wie kannst du den für Gott einsetzen? Deine Gescheitheit, Gott weihen? Und die will, ach, das ist schön, Bibellesezettel, werden gelesen, Veränderung eures Sinnes. Wenn ihr euren Sinn durch den Geist Gottes verändern lasst, dann könnt ihr erkennen, was gut und was richtig ist. Das kann man nicht aus dem Buch auswendig lernen. Man kann auch nicht mit dem Paragraphenwerk unterm Arm rumrennen und sagen, was tue ich in der Situation. Der Geist Gottes wird euch lehren, der wird euch die richtigen Worte in den Mund geben. Er verändert euren Sinn, lebt nicht mehr nach der Weise dieser Welt, sondern lasst den Geist Gottes in eurem Leben wirken. Gebt ihm Raum, damit er euch erfüllen kann. Und dann geschieht etwas Neues. Dann kann die Gabe des Geistes sich entfalten. Ich will schließen mit einer kleinen Geschichte, die mich irgendwo berührt hat. Viele Liedmelodien, die wir haben, auch beim Posaunenchor hatten wir immer diese Noten, sah man immer oben, Hermann Schein, war ein großer Musiker, kürzlich ganz großen, begabten Leuten auch Choralmelodien geschrieben, Volkslieder uns geschenkt. Er starb mit 44 Jahren. Manchmal denkt man ja auch, wenn man so eine Gabe hat, das ist ja eine Sache. Mich hat beeindruckt, wie der Hermann Schein sogar sein Leben auch in der Kürze der Zeit nahm. Er hat seinem Vetter, dem Heinrich Schütz, geschickt. Notiz, komm schnell, ich sterbe. Der Vetter kam und sagt, was wirst du sterben? Bist du noch gar nicht alt? Und wir brauchen dich, du bist ein begabter Musiker. Hat gewusst, meine Zeit ist abgelaufen. Und hat seinen Vetter beauftragt, die Motette noch zu machen. Dies ist gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort. Dass Jesus in diese Welt gekommen ist, Sünder selig zu machen. Dass so ein begabter, kluger Künstler das Geheimnis seines Lebens begriffen hat. Es passiert ja so gerne, dass auch Leute mit ihren geistlichen Gaben das überschätzen. Da gibt es so viele Prahlhanse und stolze Leute und Angebertypen. Und der Hermann Schein war so, hat gewusst, das ist das Tollste meines Lebens, dass Jesu Gnade mich trägt. Es war so. 14 Tage später war er tot. Und diese Motette wurde gesungen bei seinem Begräbnis. Aber sie wird heute in vielen Chören gesungen. Wenn du mal das hörst oder selber mitsingst in einem Chor, denkst dran. Diese Gaben sind auf Zeit mir anvertraut. Und mein Leben ist selber nur zeitbedingt und knapp. Aber das ist ein teuer wertes Wort. Was ganz Großes, dass Jesus sündige Menschen dazu gebraucht, dass sie ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Noch was viel Tolleres als der Tempel von Jerusalem, wo Gottes Gegenwart wohnen will, in deinem Herzen. Darum wollen wir so viel nimmer hören und sehen und im Fernsehen anklotzen und wollen wir einen Schnitt machen mit manchem Bösen, weil Christus in uns wirkt, in der kurzen Zeit unseres Lebens. Und wenn wir so viele junge Leute hier wieder heute haben, dann ist das der Ruf an euch, dass ihr euer Leben ganz Jesus weit und sagt, Herr, ich bin gespannt. Ihr werdet in vielen Situationen kommen, die ihr vorher nicht überschaut. Aber man sagt, aber der Herr hat gewirkt und hat mir die Gaben gegeben. Und ich darf auf einmal erkennen, dass aus meinem Leben ein Segenstrom rauskam, der viel gewirkt hat. Wir wollen beten. Herr, dazu gebrauche uns auch jetzt. Das ist ein ganz großes, kostbares und teures Wort, dass du uns verlorene, sündige, fehlsame, komplizierte Menschen gebrauchen willst und darin einen Tempel deines Heiligen Geistes machst. Wir sind gespannt, was du wirkst. Herr, wir wollen dich nicht hindern, dein Werk. Mit unserem Leib, mit unserem Fleisch, mit unserem Wesen, mit unserer alten Art. Sondern wir möchten, dass du durch unseren Mund, durch unsere Hände, durch unser Herz, durch unsere Gedanken hindurch etwas wirkst zum Heil dieser unheimlichen Welt. Dass dein Reich gebaut werde, hier mitten unter uns. Amen. So geht's immer wieder, wenn man freispricht, dass man das Wichtigste vergisst. Das muss ich gerade nur anfügen. Als ich von der Hedwig von Redern erzählt habe, wollte ich natürlich sagen, dass ja sie ein Lied gedichtet hat, gerade sie, bleib an dem Platz, wo Gott dich hingestellt. Kennen viele von Ihnen. Und das ist auch so schön. Ich brauche auch gar nichts Besonderes suchen. Der Platz, wo ich jetzt bin, das ist der richtige Platz. Und wenn er einen anderen Platz für mich hat, dann wird's meine Seelsorger werden mir schon meine geistlichen Ratgeber werden mir helfen, das zu erkennen. Aber ich brauche gar nichts Neues suchen, sondern da darf ich mich entfalten mit meinen Gaben.